Das ist Folge 81, oder?
Folge 81, ja. Hells Angels.
81? Ist das Hells Angels Ding? Warum? Sind die 81 gegründet?
Nee, wegen Alphabet. H und A.
Ich bin so dumm.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen oder auch zwei wahre Kerne versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 32 Minuten und 51. Und jetzt reden wir zunächst über meine Geschichte.
Genau, übernatürliche Selektion, das über in Klammern, wenn man den Titel gelesen hat. Zwei Brüder. Die schon Australier sind und auch schon lange in Australien leben, also das ist ja auch ein Riesenkontinent, ziehen aber in einen anderen Teil, und zwar in den tropischen nordöstlichen Bereich, möchte ich meinen, wo es sehr, sehr heiß ist. Und sie kaufen sich dort ein neues Grundstück mit sehr viel Land und sehr viel potenziellen Wiesen und Weiden. Und ja, das kaufen sie und das müssen sie wieder flott machen, und deswegen müssen da ganz viele Zäune aufgestellt werden. Und beim Pfählen der Zäune, beziehungsweise, sagt man das so?
Beim Pfählen der Zäune.
Wo, oder sie rammen die Pfähle der Zäune in den Boden, kreuzt ein kleiner Steinhaufen ihren Weg, der ein bisschen aussieht wie ein altertümlicher Altar. Und während der eine sich fragt, was sie jetzt machen sollen, hat der andere den schon mit dem Fuß zur Seite gekickt und den Pfahl da reingerammt. Mit Folgen, möchte man meinen, denn derjenige, der diesen Altar weggetreten hat, wird dann am selben Nachmittag sogar noch ins Krankenhaus eingeliefert. Denn der arbeitet da in der Nähe irgendwo im hohen Gras und kriegt plötzlich so eine Art Atemnot und hat erst so ein Kribbeln und Kratzen, fängt an zu husten, glaube ich, und fällt dann eigentlich mehr oder weniger um, wird ins Krankenhaus eingeliefert, und sein Bruder weiß auch eigentlich, also er fährt dann auch wieder nach Hause, aber er weiß eigentlich gar nicht die ganze Zeit, was er hat. Mhm. Und was er hatte und was da jetzt auch mit ihm los ist, weiß er eigentlich auch nicht. Also ich glaube, er ist außer Lebensgefahr, aber das war es dann auch. Und er macht dann weiter, versucht halt weiter zu arbeiten, weil die Arbeit ist ja immer noch da. Und dann bemerkt er, wie die Schafe, die er einzäunen möchte, ja auch, weil die auf den Weiden leben, plötzlich durchdrehen und eins auf die Straße rennt, von Auto läuft, einen Unfall verursacht. Diejenigen, die den Unfall, da einen Unfall gebaut haben, dann die Polizei informieren, die dann zu ihm kommen und die dann einmal checken, ob das denn hier auch alles ordnungsgemäß eingezäunt und abgelaufen ist. Und während der Polizist, das hat mich so ein bisschen verwundert, muss ich sagen, in der Geschichte, weil mir plötzlich dieser Zeitraum so unfassbar lang vorkam, weil der Polizist kommt an und dann sagt er schon so, also der Typ sagt dann schon so, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist hier vielleicht ein Fluch. Mein Bruder, den hat es auch schon getroffen, und wir haben hier diesen Altar. Und der Polizist sagt schon, komm, jetzt geh mal rein, sonst mache ich gleich mal mit dir einen Alkoholtest. Und dann geht der rein und dann vergeht gefühlt eine Ewigkeit.
Ja, dann vergeht eine ganze Weile.
Ja. Ne? Und der Polizist ist anscheinend eine ganze Zeit da alleine draußen auf dieser Farm und guckt, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, bis sich ein Schuss löst und den anderen Bruder sozusagen aus dem Haus holt, und der dann nachschaut, was passiert ist, und er findet dann den Polizisten tot, auch da irgendwo wieder im Gestrüpp, mit seiner eigenen Pistole auf dem Boden, glaube ich. Also er hat sich mehr oder weniger damit in den Kopf geschossen. Und dann ist die Geschichte eigentlich vorbei, aber es gibt halt noch dann diesen, wie so einen kleinen Cliffhanger eigentlich. Denn es kratzt auch plötzlich im Halse des anderen Bruders. Und wir vermuten natürlich sofort, dass er sich jetzt auch mit dieser Krankheit oder mit demselben infiziert hat wie sein anderer Bruder. So.
Ja, das ist gut zusammengefasst.
Kann man so sagen,
ja,
ne?
Alles drin.
Wir haben euch gefragt, und ihr seid der Meinung, beziehungsweise 73% von euch sind der Meinung, dass die Geschichte wahr ist. Der Rest von euch, 27%, glauben, dass das ausgedacht ist.
Und ja, du?
Ich sag auch, das ist eine wahre Geschichte. Ich sag auch, das ist nichts Übernatürliches. Ich sag, das ist irgendwas Australisches, irgendwas Giftiges. Also, man kann damit die meisten Sachen einfach erklären. Man kann damit die Schafe erklären, man kann damit das Kratzen erklären. Es kann ja irgendwas sein, irgendein Gift oder ein Gift von was auch immer, von einer Pflanze, von einem Tier, whatever. Mhm. Warum der Polizist sich in den Kopf geschossen hat, ich habe ja damals gesagt, er hat auf eine Schlange geschossen, hat daneben so, geschossen. das ist mir so ein bisschen so ein Rätsel, aber wer weiß, vielleicht hat er auch irgendwas eingeatmet und hat Halluzinationen verursacht und hat ihn, ja, irgendwie, keine Ahnung, dazu gebracht, wie in so einem Rausch, wie in so einem krassen Drogenrausch plötzlich, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie so einen Pilzsporn eingeatmet und ich weiß es nicht. Aber ich sag einfach, die Geschichte ist wahr. Oh, der holt hier schon die Dose raus.
Holt bei dieser Gelegenheit schon mal hier ganz leise die Tasse raus. Denn diese Geschichte ist ausgedacht.
Ach Mann. Na gut, ich glaube wirklich, wir zwei haben hier ewig nichts mehr reingeschmissen.
Wirklich, es ist sehr lange. Da ist auch richtig Staub in der Tasse drin.
So bitteschön.
Dankeschön. Also, ich beziehe mich bei der Geschichte auf die sogenannte Gimpi-Gimpi-Pflanze. Beziehungsweise die australische Brennnessel. Ich fange erstmal an und beschreibe die ein bisschen. Also, das ist eine relativ unscheinbare Pflanze, die sieht auch tatsächlich ein bisschen aus wie unsere Brennnesseln. Und laut einigen Websites nach soll die unvorstellbare Schmerzen auslösen. So doll, dass Menschen und Tiere, die damit in Berührung kommen, sich selbst umbringen, um dem Schmerz zu entkommen. So, gibt es ein paar gruselige Geschichten rüber. Zum Beispiel die Geschichte, dass ein Pferd das berührt hat und dann solche Schmerzen hatte, dass es eine Klippe runtergesprungen ist, bis es tot war. Daher kommt mein Schaf. Und es gibt auch einen Report über einen Polizisten, der die Pflanze aus Versehen als Toilettenpapier benutzt haben soll. Und
also,
pass auf, ja, warte mal ab. Als Toilettenpapier benutzt haben soll. Deswegen hat der in meiner Geschichte, ist der Gürtel von dem auch offen. Sag ich in so einem Nebensatz. Er guckt sich den an und denkt so, okay, warum ist der Gürtel offen? Weil der in der Zeit, als er da war, irgendwie da einen Busch gekackt hat oder so.
Also bisher ist das alles eher wahr als falsch übrigens, ne?
Lass mich mal. Und er hat sich dann angeblich in den Kopf geschossen. Diese beiden Sachen sind jedoch nie passiert. Das sind Creepypasta-Geschichten, irgendwie sowas. Es gibt so Geschichten von wegen, oh, das ist so schlimm. Es gibt sogar bei YouTube Videos, wie Leute diese Pflanze anfassen. Das tut ordentlich weh.
Das war's.
Das ist aber nicht so wild.
Erschießen sich dann auch.
Das genau, auch, das ist auch mit da drin. Geil. Und das eine Pferd ist auch da. Nee, also alle Videos und sowas, die es davon gibt, sind halt schon so, ey, man muss richtig aufpassen damit, das tut arschweh. Und was auch stimmt, wie in meiner Geschichte, dass Morphium nicht dagegen hilft, gegen den Schmerz. Der Bruder, der anfängt so zu röcheln und dann vom Krankenwagen abgeholt wird, kriegt direkt Schmerzmittel und Morphium. Aber das hilft nicht, weil diese... Also wie die Gimpi-Gimpi-Pflanze funktioniert, ist halt, dass die so ganz, ganz, ganz feine Brennhaare hat. Und wenn man die berührt, dann brechen die ab und bleiben in deiner Haut stecken. Und das Problem ist, man kann die eigentlich mit so Klebeband wieder rausziehen.
Wie bei so einer
dann.
Qualle, oder?
Ja, so ein bisschen. Das Problem ist aber, dass die so fein sind, dass die Haut die ganz schnell umschließt. Und dann kriegst du die nicht mehr aus der Haut raus. Und dadurch, die sind halt gefüllt mit irgendeiner Flüssigkeit oder sowas.
Ja, wieso? Sagt man da auch Nesseln zu?
Ja, das sind ja auch, ist ja.
Ja, wie bei Quallen.
Ja, genau.
Dasselbe Prinzip
du kriegst auch,
ne?
Diese Quaddeln dann und sowas.
Die schießen dir da irgendwas rein mit ihren kleinen Widerhaken.
Ja, genau.
Ja.
Und so funktioniert es halt auch. Und
auch einfach in Australien, by the way. Alles
ja,
voll mit den
so.
Viechern, ne?
Außerdem dringen diese Brennhaare durch nahezu jede faserbasierte Kleidung. Das heißt, ein Pullover bringt dir nichts, weil das einfach da auch durchgeht, weil die zu fein und zu dünn sind. Und die fallen kontinuierlich auch von den Blättern ab und fliegen mit dem Wind rum. Weshalb, wenn du dich dann länger als eine Stunde ungefähr aufhältst in der Nähe, fängst du an, mega krass zu niesen und zu röcheln, weil es in deine Lunge reingeht. So, du atmest diese kleinen Härchen ein, weil die in Luft sind. Und daher kommt diese Niesattacken bei mir aus meiner Geschichte. Aber es ist halt einfach nicht so schlimm, wie es in den ganzen Geschichten gesagt wird. Und es gibt auch nirgendwo irgendwo eine Geschichte, wo der irgendein Polizist, der sich erschossen hätte und sowas. Es gibt wohl eine Person, die jemals davon gestorben ist, aber die war irgendwie alt. Und von daher, die Geschehnisse aus meiner Geschichte sind komplett ausgedacht. Also es gibt dieses Brüderpaar nicht und so weiter. Und die basiert auf übertriebenen Geschichten über diese Pflanze. So, jetzt kommt Christoph und möchte noch etwas dagegen sagen.
Also ich finde das schon perfide, hier so eine Geschichte sich auszudenken auf Grundlage einer existierenden Pflanze. Weil der ganze Plot, den du ja erzählst, Ja gut, der hat so nicht existiert, aber das haben wir ja oft so.
Aber er könnte auch nicht so existieren, weil das halt nicht das auslöst.
Mhm. Naja gut, also Schmerzempfinden ist ja sehr individuell.
Ist das so da klar,
gibt's doch schon mal den einen oder anderen Polizisten.
So klar, dass du versuchst, dich aus deinem blöden Euro hier rauszuholen.
Ich meine, wir machen das ja schon häufig so, dass wir uns, sag ich mal, den Plot ausdenken, aber der Rest, oder der basiert aber auf einer, und dann ist es in der Regel ja wahr. Das ist ja eigentlich oft die Definition manchmal, oder nicht so oft, aber ab und zu. Du denkst dir was Gewisses aus, aber es basiert eben auf einer Tatsache, um die es eigentlich ja dann auch sich dreht. Ich meine, dass die Brüder sich da, dass jetzt zwei Brüder waren, ob das zwei
Schwestern
waren.
Okay, pass auf, aber dann hätte meine Bienengeschichte auch wahr sein müssen. Weil es gibt Menschen, die sterben von zu viel Bienen. Ich habe mir die Geschichte aber ausgedacht, wie die Frau ihren Mann umbringt.
Ja, aber das ist ja der Plot. Das ist der Plot. Der Plot ist ja der Mordfall und nicht die Bienen.
Bei mir sind die zwei Brüder.
Dass sie aber alle von der Plot ist, aber eben, dass sie alle.
Du legst
dir
das hier zurecht,
wie
du möchtest.
Der Kopf und die Brüder und ja auch noch der andere Bruder auch noch das Husten kriegen. Klar, ob das jetzt so passiert ist, aber es ist so, das kann safe so passiert sein.
Weil das für die Tiere erstmal keine, die Tiere reagieren darauf
weißt,
nicht so.
Weißt du, wie Schafe darauf reagieren?
Der Polizist hat keinen, der sich erschossen hat. Der eine Bruder, ja, der
lag
da. Ja, okay,
die Tatsachen, das stimmt. Die Tatsachen, die fehlen halt.
Ja, und die Brüder gab es auch nie.
Ja gut, das finde ich nicht so schlimm.
Ja, aber was ist dann denn noch über? Dass es eine Pflanze gibt, die so heißt?
Naja, was hätte ich denn sagen sollen? Also dann hätte ich jetzt da gesagt, oh ja, du hast bestimmt über die Poppy-Poppy-Pflanze gesprochen, die australische Brennnessel, man kennt sie. Und trotzdem sage ich, die Geschichte ist ausgedacht, weil das ist nie passiert. Das wäre die richtige Antwort gewesen, aber das ist ja ultra schwer.
Ja, aber dann wär's ja auch, ich hab der ja Eigenschaften dazu gedichtet, die sie nicht hat.
Von der du glaubst, dass sie nicht hat.
Berichtet wird,
dass sie sie hat.
Ich wette, ich könnte, wenn ich mich hinsetze und deine Geschichte durchgebe, könnte ich bestimmt 10 Stück finden, die in die Ähnlichkeit gefallen.
Keine Ahnung, ja, vielleicht, ich will jetzt auch gar nicht meckern. Ist alles gut. Aber was du jetzt gerade gesagt hast mit den Fähigkeiten, das wäre für mich sowas wie, wenn du die deutsche Brennnessel genommen hättest. So weißt du, dann gesagt, ja, come on. Als ob. Aber die Poppy-Poppy-Brennnessel?
Erstmal ist die Gimpy-Gimpy. Und zweitens weißt du doch überhaupt nichts darüber. Vielleicht ist sie einfach, wenn du sie anfassen würdest, du bist ja hart im Nehmen, vielleicht wäre die für dich nur minimal schlimmer als die deutsche.
Nicht.
Du kannst dich viel ab, ne?
Kann man die auch anfassen wie eine Brennnessel und keine Schmerzen kriegen? Nee, funktioniert einfach anders, ne?
Das weiß ich nicht genau. Also die haben auch die Videos, die ich gesehen habe, da fassen sie auch so, gehen sie mit der Hand so über die Blätter rüber.
Weil du weißt ja, wie man eine Brennnessel pflücken kann, ohne dass man sich wehtut, ne?
Ja.
Ja.
Leute, wir packen ein Bild davon auf jeden Fall von der Gimpy-Gimpy-Pflanze in unseren Instagram-Account. Da könnt ihr auch mal gucken. Wenn ihr in Australien seid, haltet mal die Augen offen. Und falls ihr Bock habt, macht ein kleines Video, wie ihr die anfasst. Und
was ist denn deine Auflösung jetzt eigentlich? Oder kommt gleich noch irgendwie aus der Gimpy-Gimpy-Pflanze, kann man auch leckeren Tee kochen und so?
Ich habe mir noch aufgeschrieben, den Hinter abwischen würde ich mir damit nicht, aber so schlimm, wie es überall steht, ist sie nicht.
Würde mir niemals irgendwo in Australien den Hintern abwischen.
Ich würde mir sowieso nicht einfach mit irgendwelchen wilden Pflanzen den Hintern abwischen.
Nee, vor allem nicht in Australien.
Ja, in Australien sowieso nicht. Dann ist es plötzlich eine Spinne, die sich nur als Blatt tarnt oder irgendwie sowas. Was weiß ich, was die da alles haben.
Ich habe mal gehört, dass auf öffentlichen Toiletten in Australien, also so besonders irgendwie an Raststätten, also jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Stadt oder so, sondern so an Raststätten, so Autobahntoiletten, dass da ganz häufig Menschen, Männer vor allem, von schwarzen Witwen in die Eier gebissen werden.
Kann ich mir sofort, glaube ich, sofort.
Weil die Spinnen in den Toiletten, also unterhalb der Brille, ihre Nester bauen.
Unterhalb der was?
Der Klobrille.
Achso, das Brille gerade gesagt.
Ja, der Klobrille. Der Klobrille, sorry. Der Brille. Sagt man Brille oder Brille?
Brille.
Spricht man das so genau? Klobrille. Aber heißt es nicht Ich weiß auch nicht, warum ich das so falsch sage.
Weiß ich auch nicht, warum du das
so falsch sagst. Also unterhalb der Klobrille diese Witwen ihre Nester bauen. Und wenn halt ein
Sack da,
ein Hodensack da plötzlich reingehängt wird, dann gehen die da ran und beißen da rein. Und das soll also unfassbar schmerzhaft sein, ne? Also es ist ja auch nicht ganz ungiftig, die gute.
Ist auch keine schöne Stelle für einen giftigen
Biss. Alter Schwede. Ich bin so durch mit Australien.
Das glaube ich sofort, weil ich auch in Australien mir angewöhnt habe, immer einmal zu spülen, bevor ich mich aufs Klo setze, weil ich mehrfach das hatte, dass du spülst, und dann kommst du zu diesem Rand, wo das Wasser rauskommt.
Oh, Digga, hör auf, ich will das nicht hören.
Und dann kommen so drei Frösche da so rausgerutscht, so ein Stück, und klettern wieder nach oben, weil die da irgendwie drin hängen und das, keine Ahnung, ob das Wasser trinken oder sowas. Aber da waren so Laubfrösche oder irgendwie so hellgrünen Frösche. Hast
du irgendwas richtig wieder, also hast du irgendwas Ekliges gesehen?
Nee. Doch, eine Riesenspinne. In so einem Hostel, in dem ich war.
Im Hostel?
Ja, da haben Leute plötzlich angefangen, irgendwie rumzuschreien und ihre Klamotten so rauszusortieren. Weil in einem, irgendwie, das war halt, keine Ahnung, so eine Hand, meine Hand groß ungefähr, so, war wirklich eine richtig große Spinne.
So eine Huntsman?
Irgendwie sowas wahrscheinlich. Und ich weiß, keine Ahnung, wie die heißt, aber die ist so zwischen den Klamotten unter den Betten gewesen. Oh. Und dann haben sie so nach und nach die Rucksäcke rausgezogen und dann plötzlich ruschelt da wieder irgendwas durch.
Oh, da gibt es ja doch gerade eine kleine Mini-Geschichte aus dem Altbau.
Und das fand ich schon richtig, richtig hart und eklig, weil ich Spinnen auch einfach gerade so groß, wenn die so wuseln, mag ich es überhaupt nicht. Sonst, aber ich habe einmal eine Schlange gesehen, die irgendwie irgendein Tier gegessen hat. So, keine Ahnung, was in der Größe von einer Katze oder sowas. Man hat gesehen, wie das so in dem Magen drin war.
So eine Bohr, also eine Würgeschlange.
Ja, die war auf so einem Baum oben. Und ich habe nur gesehen, dass ganz viele Leute den Baum hochgucken und dann bin ich auch stehen geblieben und dann war da so eine riesengroße Bohr oder was auch immer und hatte so einen richtig fetten Magen, weil das irgendwas gegessen hat.
Also ich finde ja Schlangen, also ich finde Spinnen eklig. Wirklich ja. Richtig eklig. Schlangen finde ich einfach, also Schlangen finde ich nicht eklig, aber ich hätte, glaube ich, vor Schlangen hätte ich richtig dolle Angst.
Ja, ich auch, weil die so.
Die sind einfach so tödlich.
Ja, also und die sind so schnell.
Würgeschlange wäre mir Latte, glaube ich. Also hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, dass eine.
Die wrestelt so zu Boden, ne?
Hätte ich keine Lust zu, dass sie da mich so. Meine Wade da mir abdrückt oder so.
Ja.
Aber so eine Kobra oder so eine Mamba, wo du so. Wo es reicht, dass du einmal nicht aufpasst und die macht einmal diesen und die beißt dich und du weißt einfach so. Fuck, das war's.
Ja.
Das war's jetzt.
Wenn ich in den nächsten 10 Minuten jemand zufällig ein Gegenmittel dabei hat, bin ich einfach tot.
Ja, und das ist ja auch, also ich habe mal so Videos gesehen von Leuten, die halt von einer Klapperschlange gebissen wurden, was die dann, also wie das dann auch dann da drumherum aussieht und was das wohl für ein unglaublich unangenehmes Gift ist, was ultra schmerzen soll, weil das ja diese keine Ahnung, so Neurotoxine, ich lehne mich jetzt hier schon wieder aus dem Fenster, ne? Aber irgendwie so Neurotoxine, wie die halt wirken, die gaukeln ja deinem Hirn irgendwas vor, was es dann nicht mehr kann und schaltet sich da irgendwie alles ab und Alter Schwede.
Ich kenne nur dieses, ich weiß nicht, welche Spinne das ist, welche Schlange das ist, aber das Gift von irgendeiner macht dein Blut, lässt das ganz schnell, wie heißt es nochmal?
Gerinnen.
Ja. Und da gibt es so jemand hat so eine Schüssel Blut quasi.
Das ist doch eine Klapperschlange, oder?
Kann sein. Und dann macht er so einen Tropfen davon rein und dann rührt das dabei.
Dick, ne?
Und es wird innerhalb von 5 Sekunden so ein fetter Klumpen. Und ich überlege, das ist dann das, was durch deine Venen fließt. Das ist aber Feierabend.
Da ist ganz schnell Feierabend. Also bei Menschen weiß ich es dann nicht, aber bei der Beute halt auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und bei den, oder bei Räubern, wo die sich dann verteidigen.
Gibt ja auch genug, die einen Menschen einfach so killen können mit einem Biss.
Ja, da sagt man doch immer so, keine Ahnung, 1 Milligramm davon tötet eine Elefantenherde.
Ja,
oder so.
Ja.
Sagt dann immer so ein Typen aus dem Off.
Galileo sagt das dann immer.
Ja.
Das muss immer dramatisch klingen. Ja, also, das so viel zu meiner Geschichte und ein bisschen der australischen Wildnis, in die Christoph niemals gehen wird. Statt in den Dschungel gehen wir lieber ins feuchte Nass, und zwar in Christophs Geschichte.
Oh ja.
Im Abgrund. In Christophs Geschichte ging es um den Meeresbiologen Gabriel, der mit einem kleinen U-Boot im Auftrag der Regierung auf 7500 Meter tauchen will. Und da geht es um die nationale Sicherheit, denn es gibt irgendwelche Torpedos, die einen kompletten Hafen zerstören könnten oder sowas. Das ist ja klar, also da reden wir gleich nochmal drüber. Ich glaube, dass das die eigentliche Lüge von dieser Geschichte ist. Auf jeden Fall geht er da runter und will irgendeine Sonarmessung machen, in Kombination mit ein paar anderen U-Booten, die auch gerade auf dem Weg irgendwie, die checken irgendwas ab. Und während er immer weiter tiefer taucht, ächzt das kleine U-Boot auch unter der Last der tausenden Tonnen Druck, die da, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Wie viel sagt man, wie viel Bar sind das pro 100 Meter oder sowas?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Es gab also so eine Faustformel,
die
Druck, ne?
Also die Angaben, die ich hatte, die sind auf jeden Fall korrekt.
Mhm.
Und ich glaube, da unten, also das Tiefste, wo er sich dann befindet, ist, glaube ich, 1100 Mal so hoch wie an der Oberfläche.
Das ist so krass.
Glaube ich.
Auf jeden Fall.
So, ich glaube, es sind so 600 Bar sind das, glaube ich.
Okay. Wie viel hat ein Autoreifen? 3,5 oder sowas, ne?
Ja, mein Rennrad hat auch irgendwie so.
Auch 3,5.
Ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall gehen wir in Christophs Geschichte in einer sehr, sehr lauschigen Atmosphäre, immer tiefer hinunter. Und es wird sehr schön beschrieben, wie das U-Boot halt unter der Last, mit der Last zu kämpfen hat. Bis der gute Gabriel irgendwann in seiner Marianne, wie das Boot übrigens heißt, in Position ist und mit den Messungen beginnt. Doch plötzlich ertönt unerwartet das Sonar. Weil irgendwie ein großes Objekt in der Nähe ist. Und er hält es erst für einen Fehler, weil da irgendwie können keine Unterseevulkane oder Steine oder sonst was unterwegs sein. Das hätte er voll gewusst. Und dann hört das Piepen auch erstmal auf und er macht weiter mit seiner Messung und es klappt auch alles. Hat vorher auch das Mikrofon angemacht, um irgendwas aufzunehmen. Und dann hört er das Sonar aber wieder. Und dann bekommt er es einfach mit der Angst zu tun, weil er merkt, okay, irgendwas ist hier unten, irgendwas Riesengroßes und es bewegt sich und er taucht auf. Und dafür bekommt er am Ende auch erstmal richtig Anschiss, weil er die Mission einfach abgebrochen hat. Und sie sagen, ey, was haust du da einfach ab? Da kann nichts gewesen sein. Dann taucht aber jemand auf in dem Besprechungsraum mit irgendwelchen Zetteln in der Hand und sagt, dass die Mikrofone von Gabriel noch an waren und die ein Geräusch aufgenommen haben. Und nicht nur er, sondern auch die anderen Boote, die, ich weiß nicht genau wie weit, aber super weit entfernt waren, auch die haben das gleiche Geräusch aufgenommen. Was bedeutet, dass das Geräusch, was man dann auch hört, ein Blub, so unfassbar laut gewesen sein muss, dass es über diese Riesendistanz noch hörbar war. Und auf einmal ist seine Chefin doch ganz froh, dass er das abgebrochen hat. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal meinen Lieblings-Instagram-Kommentator zitieren, und zwar Post Rabe, der das ganze Cthulhus Bäuerchen genannt hat. Fand ich sehr passend. Wir haben auch euch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war es oder nicht. Und von euch sagen 65%, sie ist wahr, und 35% glauben, sie ist falsch. Und ich schließe mich diesmal, eine der wenigen Male, wo ich sage, ich weiß es, ich schließe mich der Mehrheit an, den 65%, denn auch ich kenne dieses Geräusch. Ich glaube, es heißt auch einfach The Bloop oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht viel darüber, ich weiß nicht, was der aktuelle Wissensstand ist. Ich weiß, dass es aufgezeichnet wurde und irgendwie das lauteste Geräusch der Welt ist oder so, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst.
Ja, genau, das ist der Bloop. Es handelt sich um den sogenannten Bloop. Ein Geräusch, was man mehrfach durch Sonargeräte 1997 im Pazifischen Ozean registriert und aufgenommen hat. Eigentlich ist es, also es ist eigentlich immer noch so, dass der Ursprung dieses Geräusch oder die Quelle nicht ganz geklärt ist. Es ist das lauteste Geräusch, was man unter Wasser aufgezeichnet hat. Auch 5000 Kilometer entfernt konnte man das auch noch hören. Der eigentliche Ursprung war also ein bisschen ähnlich zu meiner Geschichte. Die haben da auch gelauscht aus Spionagezwecken wegen den Russen. Aber ja, die Unterwassertorpedos, von denen ich da spreche, die habe ich mir ausgedacht. Ich brauchte einfach irgendeinen Grund.
Warum die da runtergehen.
Warum die da runtergehen und warum man das auch noch in 5000 Kilometern hört. Und ich musste mir irgendwas über. Ich hätte ja sagen können, der geht da runter, der will forschen, dann hört er da irgendwas. Aber warum zeichnet er das auf und warum zeichnet das irgendwer anders auf? Und worauf wartet er da auf irgendwie? Wann macht er sein Mikro an? Und dann habe ich mir diese Geschichte ausgedacht, dass die da halt irgendwie diese Töne sich hin und her schießen, um zu gucken, hört man diesen Torpedo so tief.
Fand ich aber glaubhaft. Also,
ja, pass auf, weil, ja, okay. Das war nämlich so geil. Ich musste richtig viel recherchieren, damit ich keinen Unsinn erzähle. Denn ich habe immer gedacht, man kennt ja dieses Sonargerät aus Filmen, dieses Pling kennt man ja.
Ja.
So, aber dieses Pling, ich war mir nicht sicher, ob man das immer hört. Also hört man das immer, wenn diese Welle ausgeschickt wird, dieser Kreis, ne, den man kennt. Nee, man hört es nämlich nur,
wenn es zurückgeschaltet wird.
Genau, und das habe ich im U-Boot-Museum nachgefragt. Habe ich angerufen.
Wirklich?
Habe ich angerufen.
Okay, das finde ich mega
und,
cool.
Dann hat sie gesagt, das weiß ich jetzt hier nicht, sitzt am Empfang, ich frage aber mal. Und dann hat sie mich nach einer Viertelstunde zurückgerufen und hat gesagt, nee, es ist genauso, wie sie das schon dachten. So, aber es gibt zwei verschiedene Arten von Sonar, aktiv und passiv. Mhm. So, und die meisten Sonare sind aktiv. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man immer, dass andere die hören können.
Ja,
also für
weil
Spionage,
du sendest halt Ton aus und wer anders kann den auch aufnehmen.
Genau. Und deswegen sind zum Beispiel die meisten geheimen U-Boote benutzen passives Sonar. Das heißt, die kann man nicht hören. Die sind also so irgendwelche Atom-U-Boote zum Beispiel. Die haben alle passives Sonar. Aber, und jetzt kommt nämlich der Bogen, Torpedos haben aktives Sonar. Das bedeutet, wenn du
kannst ein Torpedo empfangen.
Wenn du in einem U-Boot sitzt und du dieses Geräusch hörst, dann kannst du schon mal die Luft anhalten.
Aber
weil dann knallt's. Dann hat dein Sonar, in der Regel hörst du dann eigentlich ein Torpedo.
Aber warum haben die aktives Sonar? Steuern die selber auch irgendwas an dann quasi mit ihrem Sonar?
Die orientieren sich dadurch. Okay. Die werden ja nicht gelenkt.
Ja, stimmt.
So mit einem Joystick oder so. Sondern die orientieren sich eben auch durch Sonar. Und das habe ich als Punkt halt genommen, dass ich dann sage, okay, meine abstrusen Unterwasser-Super-Torpedos mit 300 Knoten, die ganze Häfen in die Luft sprengen können, funken eben auch ein Signal, was man hören kann. Deswegen sind die da unten, um das eben zu testen. Mhm. So, deswegen war dieser ganze Aufbau. Aber es gibt anscheinend, und das hat jemand bei Instagram geschrieben, ich glaube auch als Antwort auf den Kommentar von demjenigen hier von Post Rabe, glaube ich.
Ja.
Da hat nämlich einer gesagt, man solle mal unter Wasser, Poseidon-Unterwasserdrohnen googeln. Und der Poseidon oder die Poseidon-Unterwasserdrohne, das ist schon so ein halbes Atom-U-Boot. Das okay. ist ein richtig kranker Torpedo. Also der kann nicht das, was der da konnte, jetzt nicht mehr ausgedacht habe. Ich habe mir den wirklich ausgedacht. Ich wusste nichts von irgendwelchen Poseidon-Unterwasserdrohnen. Aber das sind wirklich Name. So Langstrecken-Unterwasserraketen. Ja, oder Torpedos, wenn du so willst. Genau, aber zurück zum Bloop, zurück zum Geräusch. Das Geräusch wurde westlich von Südamerika lokalisiert oder vermutet, aber es wurde 2000 Kilometer westlich von einer fiktiven Stadt von H.P. Lovecraft lokalisiert. Und zwar die Unterwasserruinenstadt Riley oder Riley. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wahrscheinlich Riley. Und dort soll angeblich wer wohnen? Cthulhu. Wo wir wieder bei Cthulhus Bäuerchen sind. Deswegen glauben auch ganz viele, nicht nur Lovecraft-Fans, sondern eben auch so diese Bloop-Fanatiker eben, dass es sich um Cthulhu handelt. Beziehungsweise, dass es sich wirklich dabei um ein, ich sag mal, ein modernes Seeungeheuer handelt. Also weil man nämlich festgestellt hat, dass dieses Geräusch wirklich so laut ist, dass es nichts Vergleichbares, zumindest in der Tierwelt oder unter Wasser, gibt, was so laut ist. Sein kann.
Theoriezeit.
Es gibt ja eine offizielle Theorie,
ja.
die man damit belegt, dass man ein ähnlich lautes Geräusch danach nochmal aufgenommen hat.
Mhm.
Und zwar, die Erklärung ist ultra lame, ein Eisberg, der quasi bricht.
Sowas, ich hätte gesagt, entweder das oder so eine tektonische Platten-Dingsbums. Danach passiert aber ja in der Regel immer ein Seebeben.
Das hättest du danach gemerkt.
So.
Ja.
Aber ich hätte auch gedacht, dass einfach irgendein großer Stein unter Wasser, diese tektonischen Platten sind ja nun mal riesengroß. Und wenn sich das irgendwie so um ein kleines Stückchen verschiebt, das hörst du bestimmt.
Ja, also die National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, die vermuten eben, dass das Geräusch eben eine Rissbildung und das anschließende Zerbrechen eines großen Eisbergs war. Denn man konnte 2008 ähnliche Geräusche nach dem Zerfall des Eisbergs A53A in der Nähe von Südgeorgien zuordnen.
Okay, meinst du, die hatten zuerst ihren Namen oder zuerst die Abkürzung? Dass die Noah heißen, ist doch wohl nicht zu falsch.
Ach so, da muss ich auch noch was zu sagen mit diesen ganzen Namen. Die wurden natürlich auch alle richtig erkannt. Also Marianne,
ja.
Marianngraben, Triton,
ja.
von Ariel, die Meerjungfrau.
Gabriel
muss ich gestehen, ich bin mir nicht mehr sicher.
Mhm.
Ich glaube nicht, nein.
Okay.
Ich glaube, ich habe da nichts mehr. Aber seine Chefin, die hieß Cameron.
Ah, James Cameron, da habe ich überhaupt nicht
James Cameron und James Cameron hat nicht nur die Regie bei Titanic geführt, sondern James Cameron ist mit der Challenger auch heruntergefahren in das Challenger Deep, dem tiefsten Punkt des Meeres, wo zumindest, glaube ich, ein Mensch schon mal war.
Was ja auch mit eine Inspiration war für seinen neuesten Film, Avatar The Way of the Water.
Ja. Und ich glaube auch, der ist, glaube ich, auch mit der Challenger zur Titanic getaucht.
Ja gut, das kann man natürlich dann gut mal machen.
Ja. Genau, was soll ich sonst noch Großartiges dazu sagen? Also es basiert alles auf dieser Geschichte, auch das Geräusch, was ihr am Ende gehört habt, dieses Blub-Geräusch, das ist das Originalgeräusch des sogenannten Bloops.
Es bloopt aber ja zweimal.
Ja.
Okay.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. So Leute, es stehen die Testsiegerwochen an bei Emma. Emma ist ja ein Partner, den wir schon öfter hatten, bei dem wir uns auch schon was bestellen konnten. Und für alle, die es noch nicht wissen, Emma ist euer Non-Stop-Shop für alles rund um das Thema Schlaf. Sie versuchen immer, sich zu verbessern und die Nummer 1-Marke für Schlaf zu sein. Und das gelingt auch, denn Josh und ich schlafen, seitdem wir Emma-Produkte besitzen, schon etwas besser.
Und heute wollen wir euch ein besonderes Produkt ans Herz legen, und zwar die Emma One Cooling Matratze. Denn diese Matratze bietet selbst bei Emma noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und damit könnt ihr, wie das Motto von Emma schon sagt, einfach gut schlafen. Die Emma One Cooling Matratze gibt es in verschiedenen Größen, egal wie groß euer Bett ist oder wie klein euer Bett ist. Ihr findet auf jeden Fall die richtige Größe dort bei Emma und könnt dort auch noch euren Härtegrad auswählen. Das heißt, ihr könnt es perfekt an eure eigenen Schlafgegebenheiten anpassen.
Und wie ihr ja auch schon erfahren habt, wir haben ja Emma schon jetzt lang und breit getestet und schlafen wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, von uns kriegt ihr auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
Ihr kriegt bei Emma aber weit mehr als einfach nur Matratzen, denn ihr könnt auch komplette Betten, Lattenroste, Kissen, Bettwäsche, sonstigen Schlafzubehör, irgendwelche Topper. Ihr kriegt dort wirklich alles rund ums Thema Schlafen.
Wenn ihr euch da was bestellen wollt und jetzt auch noch sparen wollt bei den Testsiegerwochen, dann geht auf www.emmamatratze.de/EmmaAltbau oder benutzt den Gutscheincode EmmaAltbau nochmal extra, denn damit spart ihr nochmal 5% auf euren Einkauf.
Die Testsiegerwochen gehen übrigens vom 11.04. bis zum 15.05.
Also nochmal Leute, www.emma-matratze.de/EmmaAltbau und der Gutscheincode EmmaAltbau.
Neue Folge, neue Werbung für unseren Werbepartner Koro. Denn ihr wisst es ja, es ist die richtige Adresse für Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und all das in Großpackungen. Und ich habe mir eine dieser besagten Großpackungen wieder gekauft. Und zwar eine kleine Empfehlung für all die Schleckermäuler da draußen. Denn ich habe mir wieder was Süßes gekauft. Von mir kriegt ihr immer die besten Tipps für, wenn ihr mal ein bisschen sündigen möchtet. Und zwar Pekannüsse in Milchschokolade. Ein ganzes Kilo. Ich habe bestimmt schon ein Viertel davon weggesnackt. Die sind tatsächlich sehr süß. Dieser Pekannussgeschmack ist richtig geil da drin. Also wirklich, wenn ihr Bock auf was sehr Süßes, wenn ihr den Pekannussgeschmack mögt, das ist so ein bisschen walnussmäßig ja auch und so, nur halt auch ein Ticken süßer. Voll geil. Man isst die erste und denkt so, ja doch, ist gar nicht schlecht. Und also es wird immer mehr. Dann isst du immer die zweite und denkst, ja doch, ist schon echt geil. Und die dritte und die vierte und auf einmal hast du so eine ganze Handvoll davon weggesnackt. Meine Empfehlung für euch, Pekannüsse in Milchschokolade. Gönnt euch mal ruhig ein ganzes Kilo Schoki.
Ich habe heute auch mal zur Abwechslung mal wieder etwas Leckeres, Ungesundes für euch. Und zwar habe ich den Blaubeer-Schoko-Crispy-Cluster probiert. Ein 1 Kilogramm schwerer Sack mit weißen Schoko-Crispies mit fruchtig-süßer Note, mit Blaubeeren drinne. Also wirklich auch die kann man, da kann man richtig drauf beißen. Ich hatte schon mal sowas Ähnliches hier vorgestellt, glaube ich, mit Karamell. Jetzt aber, wer auf weiße Schokolade steht, wird es richtig, richtig, richtig geil finden. Und ich mag weiße Schokolade sehr, sehr gerne. Deswegen von mir die Empfehlung Blaubeer-Schoko-Crispy-Cluster 1 Kilo.
Ich finde, das klingt übrigens auch wie was von Charlie und Schokoladenfabrik. Blaubeer-Schoko-Crispy-Cluster.
Ja. Wenn ihr das auch probieren wollt, Leute, wenn ihr euch durch das Sortiment probieren möchtet oder auch unsere Empfehlungen mal kaufen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Unter korodrogerie.de könnt ihr alles finden, was wir euch empfehlen und noch ganz viel mehr. Mit dem Gutscheincode GADA spart ihr dann 5% auf euren gesamten Warenkorb. Wenn ihr das vergessen habt, weil das so lang war, dann guckt in unsere Shownotes, denn natürlich stehen auch dort wie immer alle Sachen drin.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute darf Christoph aufschließen mit seiner ersten Geschichte von Folge 81. Und damit übergebe ich feierlich den Redestab zu meiner Linken.
Das Mikrofon gibt er mir heute.
Unser geteiltes Mikrofon. Hier, du darfst auch mal reinsprechen.
Jawohl. Also, meine Geschichte heute heißt Die Diener. Altbacken, abgelegen und protzig, war das Haus, in dem Christian ab heute mit seiner Familie wohnen würde. Zumindest seiner Meinung nach. Christians Eltern fanden natürlich ganz andere Worte für ihr neues Heim. Und die klangen fast so wie aus der Anzeige eines Immobilienmaklers. Anziehend, idyllisch, luxuriös. Ja, so konnte man es natürlich auch nennen, wenn man weit über 40, nicht auf den Bus angewiesen war und zu viel Geld auf der Bank liegen hatte. Es war Anfang November und der Wald, der Christians neues Zuhause umzäunte, bereits kahl. Fröstelnd starrte der 15-Jährige an der weißen Fassade hinauf. Warum seine Eltern etwas für so alte Fachwerkhäuser übrig hatten, war ihm ein Rätsel. Und dann auch noch eins, was nicht mal so richtig original war, sondern nach einem schweren Brand restauriert wurde. Während die Möbelpacker des Umzugsunternehmens zusammenpackten und die letzten Überbleibsel ihrer Arbeit im LKW verstauten, bemerkte Christian zum ersten Mal drei etwas alt aussehende Gestalten an der Haustür, die ihm bisher gar nicht aufgefallen waren. »Wer sind denn die drei da?«, fragte er seine Mutter, die gerade damit beschäftigt war, den Umzugshelfern noch ein großzügiges Trinkgeld zuzustecken. »Was sagst du, Christian? Wer sind die drei, die da vorne an der Haustür stehen?« »Verdreh jetzt bitte nicht die Augen, Schatz, aber das sind unsere, naja, wie soll ich sagen?« Sie hielt kurz inne. »Unsere Angestellten.« Angestellten? Haben wir jetzt etwa Diener im Haus? Nein, also ja, ich... Also sie gehören zum Haus. Das war die Bedingung für den Kauf. Und ihr Lohn war schon im Kaufpreis mit einkalkuliert. Sie sind sehr nett. Sie haben schon für andere Familien hier gearbeitet und sie sollen wirklich toll sein. Und was machen sie genau? Der Große mit dem Schnurrbart ist der Koch. Die Dame ist die Haushälterin und der kleine Mann mit dem strubbeligen Haaren ist der Gärtner. Ein Koch, eine Haushälterin und ein Gärtner also. Christian konnte sich vorstellen, wie sehr seine Eltern sich über diese Bedingung im Kaufvertrag gefreut haben mussten. Beide arbeiteten viel und waren meistens erst gegen Abend zu Hause. An eine Haushälterin war Christian gewohnt, die hatten sie auch in ihrer alten Wohnung in der Stadt gehabt. Sehr praktisch, dass weder er noch seine Eltern sich ab jetzt noch Fertiggerichte aufwärmen oder mit dem Italiener gegenüber bestellen mussten. Wobei sich Christian mit dem Sohn des Inhabers immer sehr gut verstanden hatte und der ein oder andere Teller Nudeln deshalb aufs Haus ging. Zum Leid von Christians Hüften. Und der Garten? Der interessierte Christian eigentlich nicht wirklich. In der Stadt hatten sie auch keinen gehabt und er nie etwas vermisst. Er war lediglich erleichtert, dass seine Eltern ihn jetzt nicht mit dem Rasenmähen oder Heckeschneiden bestrafen konnten. Ein Unterschied zu der Haushälterin, die sie schon vorher hatten, war, dass alle Hausangestellten im Haus wohnten. Anfangs erschreckte sich Christian regelmäßig, wenn er sehr spät noch auf war und im Flur auf dem Weg zur Toilette plötzlich dem Gärtner über den Weg lief. Doch nach ein paar Wochen hatte er sich auch daran gewöhnt. Auch hatte er seine Vorbehalte zum Haus abgelegt. Klar, knarzte in dem alten Gemäuer mal eine Diele und die Rohre polterten nachts ab und zu, aber alles in allem war das neue Haus eine deutliche Verbesserung zur alten Wohnung in der Stadt. Volker, der Koch, kochte in einer ganz anderen Liga als der Vater seines italienischen Freundes von gegenüber und Frieda, die Haushälterin, war die netteste alte Dame, die Christian je kennengelernt hatte. Den Gärtner, er hieß Richard, sah Christian am seltensten. Aber auch er war ein sehr freundlicher alter Mann, der Christian in der zweiten Woche eine selbstgebaute Zwille geschenkt hatte. »Als ich noch ein Bub war, habe ich damit die Tauben vom Dach geschossen«, hatte er verschmitzt gesagt und dann darauf bestanden, dass Christian seiner Mutter nichts davon erzählte. »Ehrensache«, hatte Christian gegrinst und noch am selben Tag damit auf ein paar alte Dosen im Wald geschossen, die er davor extra geleert hatte. Christian spürte immer öfter, dass das Leben auf dem Land auch seine Vorzüge hatte. Vorzüge, von denen man als Stadtkind einfach nichts wusste. Zum Beispiel gab es immer wieder was Neues zu entdecken. Als Christian kurz nach Neujahr durch den Schnee des anliegenden Walds hinter dem Haus stiefelte, bemerkte er zum ersten Mal ein paar hohe Steine, die in einer seltsamen Formation zueinander standen. Neugierig stapfte er zu ihnen herüber, als plötzlich der Gärtner Richard vor ihm stand. Erschrocken wich Christian zurück, doch entspannte er sich sofort wieder, als er erkannte, wer ihn da gerade überrascht hatte. »Mal wieder auf Erkundungstour?«, fragte Richard. »Kann man wohl so sagen. Und selbst? Ich säubere den alten Friedhof von Ratten und anderem Ungeziefer.« Christian verzog vor Ekel das Gesicht. Er wusste nicht, welche Nachricht schlimmer war, dass hinter seinem Haus Leichen verbuddelt waren oder dass Ratten an ihnen herumnagten. »Hier gibt es einen Friedhof mit Ratten?« »Ja, leider. Aber keine Sorge. Genutzt wird er schon lange nicht mehr. Und das Rattenproblem habe ich im Handumdrehen beseitigt. Vielleicht solltest du aber lieber woanders auf Entdeckungstour gehen.« Christian nickte eifrig und kehrte ohne Umwege zum Haus zurück. Aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass Richard noch aus einem anderen Grund nicht wollte, dass Christian sich dort herumtrieb. Im Haus angekommen, wehte ihm aus der Küche bereits ein verführerischer Duft in die Nase. Volker hatte das Mittagessen zubereitet. Grünkohl mit Kassler, Kochwurst und Pinkel. Eines von Christians Leibgerichten. »Ha, ich glaub, mich tritt ein Pferd, Volker. Es gibt Grünkohl?« »Richtig erkannt, Herr Ziegenbein«, bestätigte der Koch. »Ach Mensch, Volker, wie oft noch? Nenn mich doch bitte beim Vornamen. Frieda kriegt das doch auch auf die Reihe.« Er grinste zu der Haushälterin herüber, die im hinteren Teil der Küche gerade mit dem Putzen der Fenster beschäftigt war. »Wann gibt's denn was zu essen?« sabberte Christian gierig. »Jederzeit. Das Essen ist fertig.« »Haben Sie schon probiert?« fragte Christian. »Ich? Nein. Nein, ein guter Koch weiß, wie sein Essen schmeckt. Er muss es nicht probieren.« »Aber haben Sie keinen Hunger?« setzte der 15-Jährige nach. »Nein, Herr Ziegenbein.« Christian rollte mit den Augen. »Frieda, du siehst hungrig aus. Willst du gemeinsam mit mir Mittag essen?« »Nein, Christian, ich habe leider noch so viel zu tun. Tut mir leid.« Wie könnt ihr bei dem Geruch widerstehen? Naja, ich kann es jedenfalls nicht. Nach dem Essen zog sich Christian in sein Zimmer zurück. Er hatte noch eine Woche Ferien, musste aber in der ersten Schulwoche seine Projektarbeit abgeben, die sein Lehrer der ganzen Klasse über die Ferien aufgegeben hatte. Da er in seiner Freizeit gerne fotografierte, hatte er seinem Lehrer vorgeschlagen, eine Fotoserie mit dem Thema Veränderung zu machen. Natürlich spielte in diesem Zusammenhang auch der Umzug aus der Stadt aufs Land eine Rolle. Christian hatte von fast allen Veränderungen Bilder geschossen. Von der neuen Route, die er jeden Tag mit dem Bus fuhr, vom neuen Haus, vom Wald, der das Grundstück umzingelte, von seinen Eltern, die seit dem Umzug irgendwie glücklicher wirkten, von sich und natürlich auch von den Angestellten des Hauses. Doch während er die Bilder des Films, den er zuletzt in seiner selbst eingerichteten Dunkelkammer im Keller des Hauses entwickelt hatte, durchschaute, bemerkte er, dass weder der Koch noch die Haushälterin oder der Gärtner auf nur einem einzigen Foto zu sehen waren. Das bedeutete nicht, dass die Fotos, die er von ihnen gemacht hatte, nicht da waren. Ganz im Gegenteil, sie lagen alle fein säuberlich vor ihm ausgebreitet auf dem Teppich. Doch zeigten die Bilder lediglich die Orte, an denen Christian die Diener, wie er sie manchmal ironisch nannte, fotografiert hatte. Einen Fehler beim Entwickeln konnte er eigentlich nicht gemacht haben, schließlich wären die Bilder dann komplett hinüber gewesen und es wäre ein seltsamer Zufall, wenn er bei drei Bildern denselben Fehler gemacht hätte. Sich am Kopf kratzend, wandte er sich von den Bildern ab und schnappte sich seine Kamera vom Bett. Dann mache ich eben ein paar neue Fotos. Wäre doch gelacht, wenn ich die drei nicht auf Film bannen kann. Doch als Christian wieder zurück in die Küche kam, um von Volker und Frieda ein Bild zu knipsen, waren die zwei verschwunden. Nur der dampfende Kochtopf und der Mob, der im Eimer klemmte, deuteten darauf hin, dass die zwei vor kurzem noch hier gewesen waren. Doch davon ließ Christian sich nicht entmutigen. Er schnappte sich seine Jacke, schlüpfte in seine Schuhe und lief zurück in den Wald zu dem kleinen Friedhof, wo er von Richard überrascht wurde. Von dem war zwar ebenfalls keine Spur, doch Christian bemerkte eine kleine Pforte, die offen stand. Nicht ganz sicher, ob er aufgrund der Ratten den Friedhof wirklich betreten sollte, rief er zunächst nach Richard und horchte anschließend. Doch der Gärtner antwortete nicht. Irgendwelches Getier hörte er allerdings auch nicht. Für einen Moment vergaß Christian, warum er eigentlich hierher zurückgekommen war. Jetzt übermannte ihn wieder seine Neugier. Langsam schlich er durch die geöffnete Pforte und schaute sich alle paar Sekunden um. Vielleicht kamen die Biester ja auch nur nachts. Von nahem konnte er jetzt auch deutlich erkennen, dass es sich bei den hohen Steinen wirklich um Grabsteine handelte. Insgesamt waren es drei und sie waren so platziert, dass sie eine Art Dreieck bildeten. Um die Inschrift einer der Steine zu lesen, klopfte Christian mit seinen Handschuhen den Schnee herunter. Treu und fleißig, gutmütig und ehrlich, im Dienst seit Generationen. Die Familie Weber ruht auf diesem Anwesen schon seit die Bauherren gedenken. Auf diesem Acker Gottes ruht in Frieden Volker Weber. Geboren 3.3.1805, gestorben 11.1.1882. 1800, dachte Christian. Dieser Friedhof war wirklich ziemlich alt. Er ging hinüber zum zweiten Grabstein, auf dem dieselben Worte in Stein gemeißelt waren wie auf dem ersten, nur der Name war ein anderer. Auf diesem Acker Gottes ruht in Frieden Frieda Weber, geboren 5.6.1807, gestorben 11.1.1882. Christian schluckte plötzlich unerwartet. Dann ging er zum dritten Grabstein und klopfte hastig den Schnee vom Granit. Auf diesem Acker Gottes ruht in Frieden Richard Weber, geboren 27.05.1802, gestorben 11.01.1882. Christian fühlte sich plötzlich, als hätte er einen Kloß in der Speiseröhre. Volker, Frieda und Richard. So hießen die Angestellten des Hauses, die er in den letzten Monaten kennen und mögen gelernt hatte. Ihre Nachnamen kannte er nicht, aber tot waren sie definitiv nicht. Er knipste ein Bild von jedem Grabstein und entschied sich, wieder zum Haus zurückzukehren. Die Haustür stand noch offen. Christian hatte vergessen, sie zu schließen. Scheinbar war es sonst niemand anderem aufgefallen. In der Küche war ebenfalls alles unverändert. Doch jetzt bemerkte Christian, dass der Herd noch eingeschaltet war und es aus dem Kopftuch etwas verbrannt müffelte. Das sah Volker gar nicht ähnlich. Wo waren denn alle so plötzlich? Christian rief nach ihnen, auch nach Richard, doch keiner antwortete. Er schaute in ihren Schlafzimmern und in allen weiteren Zimmern nach, doch von den drei Angestellten fehlte jede Spur. Erst als der Teenager in den Keller ging, um wirklich alle Räume überprüft zu haben, fiel ihm plötzlich eine Kleinigkeit auf. Links neben der Tür zu seiner Dunkelkammer hing eine alte Pinnwand aus Kork. Sie war eigentlich immer leer und ein altes Überbleibsel der Vorbesitzer gewesen. Doch jetzt war dort an zwei Heftzwecken eine vergilbte Titelseite einer alten Zeitung fixiert. Die Ausgabe war vom 12.01.1882. Brand in Villa Bodenstein. Diener sterben nach verheerendem Küchenbrand, stand dort in großen Lettern. Christian überflog den Artikel, der darüber aufklärte, dass am 11.01.1882 aus ungeklärten Gründen ein schweres Feuer während der Mittagspause der Angestellten in der Küche des Hauses ausbrach und den Gärtner, den Koch und die Haushälterin des Hauses, die zur Familie Weber gehörten, tötete. Eine Familie, dessen Angehörige schon seit langer Tradition als Diener in der alten Villa Bodenstein arbeiteten. Unter dem Artikel waren die Bilder der Toten samt Namen veröffentlicht worden. Doch Christian glaubte, dass es sich dabei um einen Fehler handeln musste. Die drei Toten hießen nicht nur wie die Angestellten, die für seine Eltern arbeiteten, sie sahen genauso aus. Christian spürte plötzlich wieder den Kloß von vorhin in seiner Speiseröhre. Mit zittrigen Händen fingerte er nach seinem Telefon in der Hosentasche, um seine Mutter anzurufen. Sofort fiel ihm das Datum auf, was in großen Ziffern auf dem Display leuchtete. Es war Dienstag, der 11.01.2007.
Schönes Ende. Hat mir sehr gut gefallen. Das Ende finde ich sehr schön. Also erstmal, Christian ist ein bisschen schwer vom Begriff. Hat so drei Hinweise länger gebraucht, als nötig gewesen wäre. Ich finde den Hint mit dem Essen in der Küche, was so ein bisschen verkokelt ist, schon, was dem Ganzen, also finde ich sehr gut. Sehr schönes Ende, hat mir gut gefallen. Eine kleine Sache. Wenn du ein Haus kaufst und da sind Leute dabei, und du, das ist im Preis inbegriffen, dann hast du keine Angestellten, hast du Sklaven gekauft.
So, naja, die kriegen ja einen Share.
Von dem Haus?
Naja, also
aber
so.
Aber je nachdem, wie lange die arbeiten oder was?
Nee, ich glaube, es ist dann, also so von wegen, das Haus kostet 300.000, du bezahlst 400.000 und diese 100.000 gehen dann an die
Angestellten. Ist geil zu sagen, so, ey, das Auto kostet nicht 20.000, es kostet 120.000, aber Benzin ist mit drin. So, ja, ich habe auch,
geil.
Ja, ich habe ja auch 100.000 bezahlt für Benzin. Das ist nicht mit drin. Ich habe mehr bezahlt.
Ach, ja, okay.
Na gut. Aber hat mir gut gefallen. Ich fand, also ich habe früh dran gedacht, an dieses, also spätestens bei den Bildern war es ja klar, dass man denkt, okay, es sind Geister oder sowas. Und dann kommen halt nur noch mehr Hinweise dafür. Aber ich hatte schon früh, dachte ich so, okay, also auch wegen dem Titel, dachte ich, okay, irgendwas stimmt mit denen nicht. Es gibt einen Film, wo man die ganze Zeit denkt, dass die Protagonisten, dass die mit Leuten zu tun haben, die irgendwie Geister sind, aber dann stellt sich im Twist raus, dass sie selber die Geister sind. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Ey, in zwei Wochen weiß ich das.
Passengers? Ist das mit einem Flugzeugabsturz?
Nee, das ist mit Nicole Kidman, glaube ich. The Others.
The Others?
Ja.
Ja,
ja, stimmt. Daran hat mich das ein bisschen erinnert. Aber
Spoiler, Leute. Josh hat euch jetzt eigentlich den ganzen Film gespoilert.
Er ist wie alt? 30 Jahre oder sowas? Ich kann mal ruhig spoilern. Seid ihr selber schuld. Wenn ihr nicht dazu kommt, gute Filme nachzuholen, dann seid ihr leider selber schuld. Tut mir leid.
Ja, aber hey, du weißt ja gar nicht, jetzt wie unsere junge Generation, die kennen auch nicht The Sixth Sense.
Was kennen die nicht, Christoph?
The Sixth Sense.
Sixth Sense.
Kennen sie auch nicht.
Ja, aber müssen sie ja nachholen.
Ja, aber hilft halt nichts, wenn du sagst, ja übrigens, Bruce Willis ist die ganze Zeit tot. Achtung!
Oh, Christoph!
Haben wir den gleich den nächsten weggenommen.
Ja, ach, wenn man Bock auf gute Filme hat, dann kann man ja einmal googeln, was sind gute Filme, und dann kannst du die nachholen. Und wenn du es dann nicht machst, dann musst du damit rechnen, dass Christoph dir Sixth Sense
spoilert. Ja.
Aber fand ich gut, ich fand das Ende wirklich gut. Das war genau der richtige Punkt, um auszusteigen, Christoph.
Sehr gut. Hat sich das doch gelohnt, dass ich hier 80 Geschichten geschrieben habe, schon in meiner Vergangenheit.
Ja, hat 80 Mal nicht geklappt. Irgendwann muss es ja mal ein gutes Ende geben.
Das ist immer so gemein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann jetzt auch gleich ordentlich rummeckern.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe dich zweimal gelobt. Ich habe dich gelobt für deine Geschichte vom letzten Mal und ich habe dich gelobt für deine Geschichte von diesem Mal.
Das stimmt. Dafür habe ich dich, selbst aber sehr gelobt, ne? Für die, ja, ich habe sogar gesagt, dass es meine neue Lieblingsgeschichte ist.
Die vom letzten Mal aber nicht.
Nee, die mit dem Schicksal mit den Händen.
Oh ja.
Mit den Schicksalshänden.
Edward mit den Schicksalshänden. Das wäre ein guter Titel gewesen für die Geschichte.
Ja. So, ich bin gespannt.
Gut. Meine Geschichte heute trägt den Namen Der schwarze Fleck. José fummelte gedankenverloren am Drehregler seines Radios herum, während er über die Straße zischte. Das monotone Rauschen wurde immer wieder von Wortfetzen und einzelnen Tönen unterbrochen, doch keiner von ihnen blieb deutlich genug, als dass er erkennen konnte, welcher Sender, geschweige denn welcher Song dort gerade gelaufen war. Das Radio hatte noch nie besonders gut funktioniert und der Empfang hier in Caracas war durch die Tallage seit jeher nicht sehr vielversprechend. Aber seit etwa einer Woche ging wirklich so gut wie gar nichts mehr. Vollkommen entnervt schaltete José es schließlich aus und begnügte sich mit dem monotonen Brummen seines Motors. Die Straße war bis auf ein Auto, das mit ähnlicher Geschwindigkeit ein Stück vor ihm fuhr, vollkommen leer und das Wetter war herrlich an diesem Nachmittag. Strahlenblauer Himmel, soweit das Auge reichte, und die Sonne schien fröhlich herab. Typisch für die Gegend. Hier in Caracas im Norden Venezuelas war es immer warm, egal ob Sommer oder Winter. Nur selten wurde es hier mal kälter als 15 oder wärmer als 25 Grad Celsius. José griff nach seiner Jacke, die zusammengeknüllt auf dem Beifahrersitz lag, und durchsuchte die Taschen nach Tabak und Blättchen, während er mit dem Knie am Lenkrad dafür sorgte, dass sein Auto nicht vollkommen aus der Spur kam. Der Wagen kam kurz ins Schlingern, doch José blieb die Ruhe selbst. Er fuhr die Strecke zwischen Flughafen und Stadtrand jeden Tag mindestens zweimal. So schnell brachte ihn hier nichts aus der Fassung. Tiefenentspannt popelte er den Tabak aus dem zerknitterten Beutel und verteilte ihn großzügig auf dem Blättchen, wobei er sich selbst und den Autositz genauso großzügig mit Krümeln besprenkelte. Die vielen vertrockneten Tabakreste auf dem Boden um ihn herum zeugten jedoch davon, dass es bei weitem nicht das erste Mal war, dass ein Teil der Zigarettenfüllung ihr Ziel verfehlt hatte. José drehte die Zigarette mit einer monotonen Gelassenheit und einem Muskelgedächtnis, das ihn womöglich sogar im Schlaf dazu befähigt hätte, eine komplette Schachtel mit selbstgedrehten Glimmstängeln zu füllen. Kaum war die Zigarette fertig, steckte sie bereits in seinen Mund und seine rechte Hand griff nach dem alten, verkohlten Zigarettenanzünder. Ein entspanntes Zittern ging durch seinen Körper, als er einen ersten tiefen Zug nahm. Er schaute auf die Straße vor sich und griff nach dem Lenkrad, das bis eben noch immer einzig von seinem Knie gestützt wurde. Am Horizont vor ihm erstreckte sich seine Heimatstadt Caracas über das weite Tal. Unzählige Häuser drängten sich dicht an dicht, mit gerade einmal genug Platz für ein paar Straßen und dem gelegentlichen Baum zwischen ihnen. Mittlerweile kletterten die Neubauten sogar schon die umliegenden Berge empor, in dem Versuch, dem Gedränge der Häuser zu entkommen. Teils riesige Villen zierten die Hügel, als würden sie verzweifelt versuchen, den Hollywood Hills Konkurrenz zu machen. Doch das war weit weg von dieser Straße. Die Strecke, die vom Flughafen wegführte, war umringt von Slums, in denen die Ärmsten der Armen hausten. Josés Weg ging weder in die Hügel noch in die Slums. Die mehrspurige Straße vor ihm führte ihn heute höchstens noch zum kleinen Supermarkt an der Ecke der Siedlung, in der er wohnte, in der sich kleine, recht ansehnliche Häuser wie das, das er sich mit seinen Eltern teilte, direkt neben den etwas großzügigeren Wellblechhütten benachbart fanden und außer einem kleinen Park mit Basketballkorb nicht viel Ablenkung vom tristen Alltag zu finden war. José seufzte und zog ein weiteres Mal an seiner Zigarette, als er ein paar hundert Meter vor ihm etwas Seltsames sah. Um ihn herum war der Asphalt wie gewohnt hellgräulich und von weißen Streifen durchzogen. Doch dort in der Distanz war es merkwürdig schwarz. Als wäre die Straße vollkommen nass. José schaute erneut in den Himmel, doch auch der zweite Blick änderte nichts an seiner blauen Klarheit. Es konnte unmöglich geregnet haben. Dann erst fiel ihm auf, dass es mehr war als einfach nur nass. Auch von den weißen Spurstreifen war dort nichts mehr zu sehen. Als hätte sich jemand mit schwarzer Farbe übermalt. Vielleicht wäre das ausgelaufen? Es waren etwa 50 Meter der Strecke vor ihm pechschwarz. José wurde etwas langsamer, als er sich weiter näherte. Er war nur noch knapp 200 Meter davon entfernt, als das Auto, das ein Stück vor ihm fuhr, den dunklen Fleck erreicht hatte. Kaum berührten die Reifen den dunklen Asphalt, spritzte etwas Schwarzes am Auto empor. Es zog schleimige, klebrige Fäden und José erwartete, dass der Wagen abrupt langsamer werden würde. Stattdessen schleuderte es den Wagen plötzlich völlig aus der Bahn. Josés Augen weiteten sich. Er war deutlich weniger als 50 Meter entfernt, als er endlich auf die Bremse trat. Hart knallte sein Oberkörper in die Gurte, die alles in ihrer Macht Stehende taten, um seinen Körper an Ort und Stelle zu halten, während sein Auto quietschend versuchte, vor dem Fleck Halt zu machen. Doch es war zu spät. Kaum schlitterten die Reifen auf den schleimigen, schwarzen Belag der Straße, war jegliches Bremsen vollkommen zwecklos. Er legte sich wie ein glitschiger Film über das Reifenprofil und José raste schreiend und ohne Kontrolle über sein Fahrzeug auf die Betonwand am Rand der Straße zu. Miguel seufzte.
Das wievielte Mal fahren wir jetzt zu diesem verdammten Highway?
Keine Ahnung, brummte Luis über das Tuckern des Kleintransporters hinweg, der auf den Highway Richtung Flughafen abbog. Miguel schaut genervt aus dem Fenster. Ich meine im Ernst, wie lange ist dieser dämliche Fleck jetzt schon da?
Keine Ahnung.
Genau, niemand weiß das. 8 Monate, 9 Monate und uns schicken sie Nacht für Nacht wieder da raus, um den schleimigen Scheiß wegzuschrubben. Und nach ein paar Stunden ist eh alles wieder da. Noch größer und schlimmer als vorher und es sind wieder ein paar arme Trottel bei einem Unfall gestorben. Weißt du, was sie einfach machen sollten?
Keine Ahnung,
ja, ich weiß. Sie sollten die ganze verdammte Straße dicht machen, abreißen, neu bauen von mir aus.
Miguel redete sich in Rage. Und das nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten.
Seitdem der schwarze Fleck zum ersten Mal gesichtet worden war, hat es unzählige Unfälle gegeben. Beinahe täglich verunglückte jemand auf der Strecke und nicht selten ging es sogar tödlich aus.
Weißt du, was ich gehört habe?
Miguel lehnte sich verschwörerisch zu Louis vor.
Ich habe gehört, das Ding ist ein Experiment von der Regierung. Die wollen gar nicht, dass wir es wegbekommen. Oder die sorgen selber dafür, dass es immer wieder kommt. Weiß der Teufel, was sie damit anstellen wollen.
Louis verdrehte die Augen. Hast du gestern nicht erst erzählt, dass das Zeug ganz sicher aus dem Abwasser des Slums stammt?
Ja gut, kann doch auch sein.
Und letzte Woche hast du mir 2 Stunden lang erklärt, dass es garantiert was Außerirdisches ist.
Letzte Woche zählt nicht, da hatte ich was getrunken.
Louis seufzte, während auf der Gegenfahrbahn mehrere Krankenwagen mit Blaulicht an ihn vorbeirasten. Dann lenkte er den Wagen auf den Seitenstreifen direkt am Rand des schwarzen Flecks, der mittlerweile eine Strecke von über 1000 Metern des Highways pechschwarz gefärbt hatte. Sorgenfalten bildeten sich auf seiner Stirn, als er die kaputten Autos sah, die von Abschleppwagen mit verschmierten schwarzen Reifen von der Strecke gezogen wurden. Selbst die allradbetriebenen Abschlepper verloren den Kampf gegen den Fleck und die Reifen drehten ständig durch. Miguel schüttelte den Kopf beim Anblick, der sich ihnen bot. Während er die Hochdruckreiniger aus dem Laderaum holte, nickte er zu dem Fleck vor ihm.
Okay, Lou, wenn du so verdammt klug bist, dann sag du mir doch mal bitte, wo diese schwarze Scheiße hierher kommt.
Louis' Miene verdunkelte sich und er schaute Miguel ernst in die Augen.
Keine Ahnung.
Das kann doch einfach nicht mehr wahr sein! Ärgerlich zerknüllte Ernesto den Brief, den er erst wenige Sekunden vorher geöffnet hatte, und pfefferte ihn wütend in den Papierkorb. Wie oft haben wir jetzt schon Proben losgeschickt? Wie oft?
Olivia hatte schon mit dieser Reaktion gerechnet, als sie den Absender auf dem Brief gesehen hatte und sich hinter dem Monitor ihres Schreibtisches weggeduckt, als sie hörte, wie ihr Kollege den Brief aufriss.
Vorsichtig lugten ihre bebrillten Augen über den Rand des Monitors hinweg.
21 Mal, glaube ich.
21 Mal! Und rate mal, was da drin steht. Ernestos ausgestreckter Finger zitterte, während er auf den zerknüllten Brief zeigte.
Untersuchung unschlüssig, keine zuverlässigen Aussage über Zusammensetzung möglich? Fragte Olivia vorsichtig.
Ernesto schlug mehrfach fest auf seine Tastatur ein. Olivia deutete es als Zustimmung. Die beiden arbeiteten als Sachverständige für die Wissenschaftsabteilung des Verkehrsamtes in Caracas. Als der schwarze Fleck vor nunmehr 3 Jahren zuerst aufgetaucht war, hatte das Amt die Angelegenheit lange ignoriert, trotz gegenteiliger Berichte als schwarzes Eis oder Ölteppich abgetan und keine offiziellen Statements diesbezüglich abgegeben. Es hatte 1 Jahr, über 100 Tote und unzählige interne Anfragen von Olivia gebraucht, bis die beiden die Zustimmung erhalten hatten, den Fleck offiziell zu untersuchen. Aber das Amt selber verfügte über keine Labore, wenig wissenschaftliche Mitarbeiter und ein geringes Budget, weshalb die beiden jegliche gesammelten Proben extern untersuchen lassen mussten. Und das setzte elendig viel bürokratischen Aufwand voraus. Es dauerte jedes Mal mehrere Wochen, bis überhaupt eine Antwort aus dem jeweiligen Laboren vorlag und das Ergebnis war immer das gleiche. Untersuchung unschlüssig, keine zuverlässige Aussage über Zusammensetzung möglich. Keine weiteren Kommentare, kein Anhang irgendwelcher Analyseergebnisse, keine Antwort auf Rückfragen. Beim ersten Mal hatte Ernesto nur kurz enttäuscht mit den Schultern gezuckt und sich an die Arbeit gemacht, eine neue Probe zu beantragen. Mit all dem bürokratischen Aufwand, der dazugehörte. Auch beim zweiten Mal war er noch nicht entmutigt. Die Arbeit im Verkehrsamt war schon immer ein Kampf gegen Windmühlen und er hatte gelernt, die Flinte nicht allzu schnell ins Korn zu werfen. Nach der 4. Absage im gleichen Wortlaut wechselten sie das Labor, mit dem sie zusammenarbeiteten. Als das neue Labor die erste Antwort sendete, die exakt gleichen Worte wie die vorherigen Schreiben enthielt, bekam Ernesto das erste Mal ein merkwürdiges Gefühl in der Magengegend. Aber er war ein Mann der Wissenschaft und verdrängte die aufkeimenden Gefühle. Bis das 3. und 4. Labor Briefe mit dem gleichen Wortlaut schickten. Je mehr Anfragen die beiden sendeten, desto isolierter fühlten sie sich. Beinahe täglich verunglückten Menschen auf der Strecke, doch niemand machte Anstalten, sie zu sperren oder zu hinterfragen, woher dieser schwarze Fleck stammte. Wobei das Wort Fleck dem Ganzen schon lange nicht mehr gerecht wurde.
8 Kilometer des Highways war mittlerweile von dem pechschwarzen Belag bedeckt. Und es wurde täglich mehr. Eine kurze Zeit lang sah es aus, als hätten sie ein Mittel gegen den Fleck gefunden. Sie kippten Unmengen von pulverisiertem Kalkstein über die Flächen, um den Fleck auszutrocknen, und die Unfälle gingen tatsächlich für eine Weile zurück. Doch stattdessen war die Strecke dann so staubig, dass die Fahrer und Anwohner reihenweise mit Lungenbeschwerden in die Krankenhäuser kamen. Also spülten sie den Kalkstein wieder weg, und innerhalb weniger Tage war der schwarze Fleck zurück und größer denn je. Was seit dem Tag der 21. Absage nicht zurückkehrte, war die Motivation von Ernesto und Olivia. Sie gaben auf. In einem letzten Versuch sammelten sie alle Unterlagen, die sie zu der Sache finden konnten, und schickten sie in einem Brief an einen Journalisten, berichteten von den vielen Steinen, die ihnen in den Weg gelegt wurden, und von den immer gleichen Absagen, die ihnen schon vor einer ganzen Weile sehr verdächtig vorgekommen waren. Doch auch aus diesem Brief entstand nie ein Artikel, und obwohl Ernesto und Olivia den Fleck nie vergaßen, beschäftigten sie sich bei der Arbeit nicht mehr damit. Ein paar Monate nach der letzten Absage wurde der Highway zum Flughafen endlich gesperrt, nachdem Hunderte von Menschen ihr Leben verloren und unzählige weitere schwere Verletzungen erlitten hatten. Nachdem etliche Menschen Lungenschäden von den fehlgeschlagenen Gegenmaßnahmen erhalten hatten und nachdem Millionen an Steuergeldern in dubiosen Reinigungsfirmen und Laboren versenkt wurden. Es dauerte viele Monate, bis die neue Straße fertiggestellt wurde und endlich wieder Normalität in Caracas Einzug erhielt. Und nur wenige Jahre später hatten die meisten Bewohner beinahe schon vergessen, dass es den schwarzen Fleck je gegeben hatte, der im Übrigen nach Fertigstellung der neuen Straße nie wieder auftauchte. Wohin der Schutt der abgerissenen Straße gebracht wurde und was dort mit den Überresten geschah, ist jedoch genauso unbekannt wie der Ursprung des schwarzen Flecks, der so viele Menschen das Leben gekostet hatte.
Mann. Da ist Caracas schon die gefährlichste Stadt der Welt und dann war sie auf jeden Fall auch noch ein paar Jährchen noch gefährlicher als heute, ne?
Ist Caracas die gefährlichste Stadt der Welt?
Ich hab tatsächlich gestern im Zug
eine
Liste gesehen. Da waren die, ich glaube, die 10 gefährlichsten Städte der Welt drauf, aber da gab es dann auch irgend so einen Wert. Also da hat dann auch irgendjemand in den Comments gefragt, dass sie das irgendwie wundert, weil irgendwie keine einzige mexikanische Stadt beispielsweise mit dabei war.
Ah.
Und
das Brasilien.
Aber also es gab
drin,
Brasilien hatte irgendwie 3, 4,
ja, glaube ich.
Südafrika hatte voll viele. Es war aber, glaube ich, auch eine europäische relativ weit oben, tatsächlich. Oh, nee, und Baltimore war auch mega weit drinne. Da haben sich auch alle gewundert, ja.
Aber doch, ist nicht auch so, Baltimore, Chicago und sowas soll doch auch richtig, richtig krass sein.
Mhm. Gut, aber halt gemessen an anderen Städten ist es natürlich auch so, was so Infrastruktur und generell auch Umweltkatastrophen und so zählen dann teilweise auch mit rein.
Ah.
Wobei ich bei den Städten da schon eher sagen würde, dass das einen anderen Background hatte. Und da war Caracas auf jeden Fall auf 1. Und ich weiß, dass Caracas das auch tatsächlich ganz lange war, mhm, und man das immer gehört hat. Oh ja, Caracas ist eine der gefährlichsten Städte der Welt.
Okay.
Irgendwie höchste Mörderrate irgendwie aller Zeiten oder so. Tja, wahrscheinlich wurde das damals gemessen zu der Zeit, als dieser Fleck da sein Unwesen getrieben hat.
Möglich.
Da irgendwie hunderte von Menschen gestorben sind. Also, wenn das wahr ist, also das kann ja nicht sein. Das ist ja so absurd, dass die da erst hunderte von Menschen hops gehen lassen. Also, in Deutschland würdest du sofort sagen, wieder ist ein Fleck, der geht nicht weg. Alles klar. Sommerferien stehen vor der Tür. Scheißegal, morgen 6 Wochen Baustelle auf der A1. Der Fleck muss weg. Wir bauen die neu.
Wir bauen den ganzen Fleck neu.
So, also, hä? Jetzt mal ohne Witz, wenn das stimmt, wenn das eine wahre Geschichte ist, wieso reinigt man einen Fleck, der nicht weggeht so oft und da passiert immer, also da, hä? Wieso lässt man da noch Leute langfahren? Sperr das ab! Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
In der gefährlichsten Stadt der Welt, du, da denken die Leute vielleicht ein bisschen anders.
Da brauchen sie so eine Schlagzeilen irgendwie, um die Leute abzulenken. Oh, da hat's wieder gerumpelt.
Die gefährlichste Straße der Welt wollten sie auch haben.
Oh, ja. Was kann das denn sein? Was könnte das denn sein? Also Öl wäre ja geil. So eine Ölquelle, die da einfach posiert. Und dann sind die,
das
auch, noch,
ist ja geil,
dann
die
sind auch noch so blöd und peilen das nicht.
Mal wischen das immer weg.
So mega viel Armut, aber irgendwie eine dicke Bodenschatz vor der Haustür, der aber einfach auch Leute umbringt.
Das wäre so witzig.
Okay, so blöd sind die auch nicht. Vor allem, das hätten ja die Wissenschaftler dann mit den Proben auch. Das stimmt, die wissen ja auch nicht, was das war. Ganz am Anfang, witzigerweise, musste ich ganz kurz, weil ich da noch nicht wusste, wie groß der Fleck ist,
ja,
musste ich an Venom denken.
Ja.
Warum auch immer, also es kam mir irgendwie in den Kopf.
Ja, kann ich aber verstehen. Dieses Schwarze und auch so ein bisschen schleimig und
ja,
so.
Ja, und also irgendwas Außerirdisches halt auch. Aber was? Was? Also das ist irgendwie ganz seltsam.
Ich musste bei dem Namen selber, als ich den für die Geschichte dann ausgewählt hatte, musste ich dran denken. Ich habe letztens erst die Schatzinsel nochmal geguckt.
Hm.
Und da kriegt der Captain, der ganz am Anfang in dieses Wirtshaus quasi reingeht, der bekommt irgendwann diesen schwarzen Fleck überreicht, als Zeichen, dass er bald sterben wird von dem Blinden aus der Mannschaft.
Mm. Der ist auch gruselig. Den hatte ein Freund von mir, hatte den auf VHS früher, aber halt als Zeichentrick VHS.
Mhm.
Und da war dieser Blinde, das ist ja ganz am Anfang, ne?
Ja, ja, es passiert
ja. Ja, das war so gruselig. Also wir haben uns da richtig vorgegruselt.
Ich finde, es ist eine mega Geschichte. Ich finde auch viele, es gibt ja zig Versionen. Ich habe jetzt so eine ganz, ganz alte öffentlich-rechtliche Produktion gesehen, so Vierteiler, die halt irgendwie aus dem, was ich gefühlt 60ern stammt oder so. Ich mag die Geschichte echt gerne. Was ja sehr underrated ist übrigens, ist die Adaption von, ich glaube, es ist Disney, ist das Pixar? Weiß ich nicht genau. Der Schatzplanet?
Keine Ahnung.
Ist halt einfach das, nur im Weltall, in so Sci-Fi, ist ein richtig guter Film. Also wenn man so auf so Pixar-Disney-Krams steht, kann man gut gucken. Meine Empfehlung für euch hier heute nochmal.
Josh hier wieder mit seinem, der alte, das ist ja hier das halber Film-Podcast schon. Ne?
Ich versuch's ja immer wieder reinzumogeln, ja. Aber keiner hat ja Bock drauf.
Nee. Ich glaube, du musst noch einen eigenen machen.
Ja, aber den habe ich auch schon mal
Filmkiste.
Haben wir so. Schon mal gefragt, da hat auch keiner drauf geantwortet. Die Leute wollen das einfach nicht und ich zwinge sie jetzt einfach, indem ich das hier immer wieder einbringe. In einem Podcast, den sie tatsächlich hören wollen. Selber schuld, Leute. Ihr hättet es auslagern können, jetzt bleibt's hier drin.
Ja, ihr könnt auch Schweigegeld übrigens zahlen. Wir nehmen nicht nur Strafeuros, wir nehmen auch Schweigegeld. Aber apropos, da wollen wir uns natürlich auch wieder bedanken, denn in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, ist unsere Patreon-Familie gewachsen, denn Carina ist jetzt auch dabei. Vielen Dank, Carina.
Und herzlich willkommen. Und auch bei PayPal sind ein paar Strafeuros reingekommen, so gar nicht so wenige. Und zwar von Wiebke, von Nina, von Katrin, von Ole, von Lukas, von Melanie und von Annika sogar zwei. Vielen Dank euch, dass ihr den Spaß immer noch mitmacht und immer noch so oft falsch liegt. Das freut uns sehr.
Ja, vielen Dank aber auch an Antje und auch nochmal einen ganz, ganz, ganz gesonderten lieben Dank an Christine, aka Savic. Vielen, vielen Dank für deine Geburtstagsgratulation.
Dankeschön. Hat
mich sehr, sehr gefreut.
Ja.
Wenn ihr uns auch supporten möchtet, dann könnt ihr das ganz gerne tun. Ihr findet die Links dazu unter www.geschichtenausdemalbau.de. Da sind alle Links einmal aufgezählt zu PayPal, zu Patreon, zu Steady. Dort könnt ihr unsere Folgen werbefrei hören und es gibt dort auch extra Folgen, die wir in der Vergangenheit dort hochgeladen haben, zu Weihnachten, zu Halloween. Wenn ihr das machen möchtet, dann fühlt euch frei, das zu tun.
Falls ihr sehen wollt, wie die Gimpi-Gimpi-Pflanze aussieht, weil ihr nach Australien wollt und ein bisschen aufpassen wollt, dass ihr nicht wie das Pferd die Klippe runterspringt, weil es zu doll wehtut. Dann folgt uns auch auf Instagram unter Geschichten aus dem Altbau, denn dort gibt es immer Bilder zu den Auflösungen der echten Geschichten. Da werde ich eben dieses Gimpi-Gimpi-Bild posten. Da gibt es auch die Abstimmung zu den Folgen. Da könnt ihr sagen, ob ihr glaubt, die sind wahr oder nicht. Da könnt ihr die Kommentare von Post Raben sehen, der zu jedem unserer Geschichten einen langen Kommentar dalässt und auch selber eure Vermutung dalassen unter dem jeweiligen Post.
Genau, und wir haben sonst halt auch noch ganz viele andere Kanäle. Wir sind mehrmals live auf Twitch in der Woche. Schaltet gerne ein auf twitch.tv/gamingausdemaltbau oder kommt auf unseren Discord. Alles andere findet ihr dazu aber auch nochmal in den Shownotes oder auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Ganz wichtig noch, schreibt uns auch gerne eine Bewertung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das hilft nicht nur uns, sondern auch ganz vielen anderen Menschen, die vielleicht durch eure Bewertung auf diesen Podcast aufmerksam werden.
Und vergesst nicht, den Podcast selber zu folgen oder ihn zu abonnieren, wo auch immer ihr Podcasts hört.
Genau, weil dann verpasst ihr auf gar keinen Fall mehr eine neue Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.